Eigentlich wollte ich keine Episode zu dem aktuellen Thema Coronavirus aufnehmen und wie du weißt, bediene ich solche Klischees und solche Trends eigentlich eher ungern. Aber die letzte Woche hat mich doch an mehr als einer Stelle auffällig intensiv geprägt, indem ich verschiedene Impulse bekommen habe. Hey, und die möchte ich einfach mit dir teilen. Ja, und da sind wir dann doch bei einer kleinen Klischee-Episode. Nee, Spaß beiseite. Hey, herzlich willkommen zum Jesus Erleben Podcast. Mein Name ist Sascha. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und in dieser Woche wieder mit dabei bist, mit am Start bist. Und ich möchte die Episode mit einem kleinen Rückblick beginnen. Und zwar habe ich am 17. Januar diesen Jahres, also am 17. Januar 2020, in der Episode 44 ein Thema veröffentlicht, eine Episode veröffentlicht zum Thema Endzeit, Jesus am Kreuz. Ja, und wenn es dich im Detail interessiert, um was es in der Episode im Detail geht, dann lade ich dich ein, hör einfach rein. Du findest die in dem Archiv vom Podcast, je nachdem, wo du ihn abonniert oder hast oder ihn auch hörst. Einfach ein bisschen weiter runterscrollen, da findest du ihn, da bist du am Start. Was mich so ein bisschen daran bewegt, in der Episode 44, habe ich ein oder zwei Wochen bevor der erste Fall Coronavirus, Covid-19 aus Wuhan in Asien bekannt geworden ist, eine Geschichte erzählt, eine fiktive Geschichte, in der sich im Kern darum gedreht hat, was würdest du tun, wenn einer deiner nahen Menschen im Fall von einer weltweiten Pandemie der Schlüssel zur Heilung der Menschheit wäre? Und das Blut von diesem Menschen in so einer großen Menge gebraucht würde, dass er einfach den Eingriff nicht überleben kann. Sondern du entscheidest über Leben oder Tod in dem Moment gegen diesen einen Mensch, aber für die gesamte Menschheit. Eine schwierige Frage, egal aus welcher Sichtweise man sie betrachtet. Und in dieser Geschichte geht es eben um einen Virus, ja, oder um eine Krankheit, die die Welt dahin rafft und die die Endzeit einläutet. Und was auch Jesus damit am Kreuz zu tun hat, da lade ich dich ein, hör einfach mal in die Episode rein. Ich fand es ein bisschen erschreckend, dass keine 2 Wochen später der erste Corona-Fall publik geworden ist. Und wenn du die Episode 44 hörst, dann wirst du auch erfahren, dass ich so ein kleiner postapokalyptischer Fan bin. Das scheint es völlig unpassend zu sein. Aber ich gehe da auch in der Episode darauf ein, dass es nichts mit dem Menschenleid zu tun hat oder ähnlichem, sondern einfach mich fasziniert der Gedanke daran, was es bedeuten könnte, allein auf so einer Welt zu sein und wie sich das Leben da gestalten würde. Wie gesagt, muss man aufpassen, dass man es nicht einen falschen Hals kriegt, aber ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Es ist keinesfalls so gemeint, dass ich das, was jetzt gerade passiert da draußen in der Welt, feiere, sondern im Gegenteil, mich trifft es wahrscheinlich genauso wie dich. Und ich bin halt einfach deswegen ein bisschen von Socken gewesen, dass es 2 Wochen nach der Veröffentlichung von der Episode tatsächlich so ein Fall eintritt und wir mittlerweile einige Wochen später jetzt am 12. März 2020, also ist der Zeitpunkt der Aufzeichnung der Episode, die du jetzt hörst, der Episode 52. Und da ich jede Woche eine Episode veröffentliche, liegen halt zwischen der Episode 44 und der Episode 52 exakt 8 Wochen. Und in diesen 8 Wochen haben wir von einem einzelnen Fall in einer asiatischen, chinesischen Region, Wuhan, von einer Krankheit erfahren, die sich jetzt 8 Wochen später zu einer weltweiten Pandemie entwickelt hat. Und das ist schon erschreckend, was momentan draußen in der Welt passiert, was da für eine Entwicklung vonstatten geht und wie das auch diese Welt dich und mich einfach auf Trab hält, ja, im Atem hält und bewegt. Emotional, also auch rational. Ja, ich meine, was da in unserem Herz passiert, ist die eine Geschichte, aber wenn man mal rational in die Welt rausblickt, was das für Konsequenzen nach sich trägt, mit denen wir uns erst noch auseinandersetzen müssen, ist das eine ganz andere Geschichte. Hey, normalerweise will ich solche Klischees, wie gesagt, nicht bedienen, aber ich habe mir auch überlegt, ob ich da überhaupt eine Folge dazu mache, weil es halt einfach ein Thema ist, was gerade jeden interessiert und brennt und vor allem aus dem Kontext raus ja auch mit unserem Glauben und unserer Stellung als Christ nicht ganz unwichtig ist. tue mich da aber ein bisschen schwer damit, einfach weil es dann gerade so plakativ wirkt, weil halt gerade die ganze Welt darüber spricht und es ist genau das, was ich dann eigentlich nicht möchte, diese Klischees zu bedienen. Aber ich habe in der letzten Woche so viele Impulse bekommen, dass ich einfach heute gesagt habe, hey, das Ding muss raus. Und ich bin mir da nicht so schade, drüber zu reden, obgleich ich weiß, dass ich eventuell eine Stellung beziehe, die dir vielleicht nicht gefällt oder eine Meinung habe, die nicht deine ist. Aber ich glaube, wir sind als vollmundige Menschen soweit fest im Sattel, dass wir damit klarkommen und auch verschiedene Meinungen vielleicht akzeptieren, ohne dass man dann gleich sagt, wow, nee, geht gar nicht. Aber trotzdem starte ich den Versuch und ich möchte einfach mal mitnehmen, was ich so zu der ganzen Sache denke, wie sich das entwickelt hat. Weil ich das natürlich von Anfang an, wie wahrscheinlich du auch, in den Medien mit einem leichten Lächeln betrachtet habe. Ich bin halt einfach so der Typ, wo sagt, naja, man kann auch aus einer Mücke einen Elefanten machen. Und habe das dann mal am Anfang einfach gern auch so immer mit der Grippe verglichen. Wo so die ganze Welt von Corona gesprochen hat und viel Vorsichtsmaßnahmen, wo die chinesische Regierung ja schon nach 600 infizierten Fällen drastische Maßnahmen eingeleitet hat, um einfach die Bevölkerung zu schützen, haben wir halt gefühlt in Westeuropa halt einfach gar nichts gemacht oder viel zu lapidar darauf reagiert und uns auch immer hinter der Grippe so versteckt. Ja, wenn in einer gewissen Region an der Winter- oder Sommergrippe 20.000 Menschen sterben, dann sterben halt im Vergleich an Corona 2 Leute oder so. Na, also das sind zu dem damaligen Zeitpunkt halt einfach keine Fallzahlen gewesen, weil die Schere zwischen Infizierten und Toten halt viel zu sehr auseinandergewichen ist. Was auch nicht bedeutet, dass ein einzelner Mensch daran stirbt, unwichtig ist, sondern einfach im Vergleich zu dem, was man dann an anderer Stelle hätte für Maßnahmen ergreifen können oder auch Panik verfallen können, ist einfach das Verhältnis auseinandergegangen. Das sind aber sehr laienhafte Betrachtungsweisen und halt auch nicht wirklich ausgereift, weil die ganze Thematik viel zu jung war. Wobei es halt, wie gesagt, schon Regierungen gab, die haben halt irgendwo schon gewusst, was auf einen zukommt. Und die Entwicklung, die sich jetzt bei uns hier in Deutschland auch spürbar für uns vor der Haustür genommen hat, sind Effekte wie, und da muss ich halt immer noch trotzdem ein bisschen schmunzeln, rational an der Apotheke hängen handgeschriebene Zettel, also wenn Sie hier rein wollen, um Desinfektionsmittel oder irgendwelche Arten von Desinfektionsmittel zu kaufen, dann drehen Sie halt einfach wieder rum, weil es ist alles ausverkauft und der Spaß ist, egal wo du hingehst, überall der gleiche. Egal, ob du in die Apotheke gehst, in den Drogeriemarkt deines Vertrauens oder in den normalen Supermarkt, das Zeug gibt's halt einfach nicht. Und irgendwann war sogar der Essigreiniger ausverkauft, weil die Leute dann halt vom Desinfektionsmittel auf den Essigreiniger umgestiegen sind, wo irgendwann total idiotisch wirkt. Ja, so leicht eingefärbte Meinung, ich weiß, aber das ging in dem Moment in mir und wahrscheinlich in vielen anderen Menschen auch vor. Vielleicht warst du auch einer davon. Und in der nächsten Eskalationsstufe waren dann in verschiedenen Supermärkten Mehl, Nudeln, Reis ausverkauft und zwar komplett, bis auf die schwäbischen Spätzle und die Konserven, die waren großzügig ausgedünnt. Und was in jedem Fall immer ausverkauft ist, auch heute noch, ist das Klopapier. Und ich verstehe es einfach nicht. Ja, das verstehe ich heute tatsächlich auch noch nicht, weil die Menschen gar nicht so viel essen können, wie sie dann tatsächlich wahrscheinlich auch wieder aufs Klo gehen müssen. Und es nimmt einfach kein Ende. Und mittlerweile ist bei uns im Supermarkt der Zustand halt einfach so schlimm, dass es sich noch nicht mal mehr das Verkaufspersonal noch nicht mal mehr die Mühe macht, das Klopapier von der Palette runter zu kommissionieren und in die Regale einzuräumen, sondern die Leute kaufen es direkt von der Palette weg. Und das löst bei mir jetzt nicht unbedingt ein Schmunzeln aus, weil ich es nicht verstehe. Ich verstehe das, ich kann es nur emotional nicht nachvollziehen, weil ich sofort in eine Richtung geschubst werde, darüber nachzudenken, wie ich mich als lebendiger Fisch, als Christ in so einer Situation eigentlich zu verhalten habe. Dazu gehört natürlich nicht, über andere in der Situation zu schmunzeln. Das weiß ich, das sind einfach Dinge, da muss ich dann auch an mir arbeiten, wie ich mit sowas umgehe, weil es gibt immer verschiedene Meinungen, immer verschiedene Haltungen und die will ich auch respektieren. Und es ist ja nicht nur die Sichtweise, was um dich herum passiert, sondern vielleicht auch die Gespräche, die du mit anderen Menschen führst, in deinem Berufsumfeld, in der Schule, am Studienplatz, in der Ausbildung. Und da gibt es auch verschiedene Meinungen, die aufeinandertreffen. Ja, und da können richtige Streitgespräche daraus entstehen, weil halt die Meinung so arg auseinanderweichen. In letzter Konsequenz denke ich aber als lebendiger Christ ist diese Panik, die dann in den einzelnen Menschen entsteht, die sich in Hamsterkäufen äußert. Zwar in der ersten Moment schutzgetrieben, weil die Leute für sich ihre Schäfchen im Trockenen wissen wollen. Auf der anderen Sicht kann es aber auch egoistisch wahrgenommen werden, weil die Leute einfach für sich bunkern. Sondern das ist was, was ich zum Beispiel komplett nicht mache. Ich bunker nicht und ich mache auch keine Hamsterkäufe aus dem einfachen Aspekt rum, da ich irgendwo noch tief der Überzeugung bin, dass das gar nicht so schlimm werden kann, als dass ich nicht zu meinem Klopapier komme. Und dann gibt es halt andere Mittel und Wege, wie wir an das kommen, was wir brauchen. Komisch an der ganzen Sache ist, dass die Wasservorräte nicht ausgehen. So, das wäre das Erste, wenn ich Panikkäufe tätigen würde, würde ich wahrscheinlich mich erstmal mit Wasser eindecken und zwar massivst, weil das halt wirklich lebensnotwendig ist. Alles andere, das kann ich zumindest länger aushalten. Und da wirkt es irgendwie ziemlich undurchdacht, was die Herde tut. Ja? Und das sind halt einfach Herdenverhaltensweisen, wenn die Gesellschaft so reagiert. Also ich sehe einer, der einen Panikkauf macht, also mache ich auch einen. Und dann denke ich nicht rational darüber nach, was ich brauche, sondern ich gucke bei dem in den Einkaufswagen und kaufe halt genau das Gleiche. Und das ist Quatsch. Und die nach mir kommen, die haben halt nichts. Und diejenigen, die aber die Hamsterkäufe machen, sind komischerweise dann auch nicht die, die wirklich gefährdet sind. Ich kann in den Eins nicht reingucken, weiß nicht, ob der eine Lungenkrankheit hat oder Asthma. Aber ich weiß, dass die älteren Menschen und die kleinen Kinder, also die wirklich schutzbedürftigen Personen, diejenigen sind, um die wir uns eigentlich kümmern müssten. Also hey, was ist zum Beispiel mit dem Ansatz, die Oma anzurufen und zu sagen, bleib zu Hause, ich gehe für dich einkaufen. Jetzt kann natürlich sein, dass da auch so Panikkäufe mit dabei sind, weil einer halt gleich für drei ältere Menschen einkaufen, das ist auch eine ziemlich gute Sache, aber ich zweifle daran, dass das tatsächlich der Fall ist. Das sind aber so Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind oder die es in mir auslöst, wenn ich rausgucke in die Welt, was gerade momentan passiert. Es geht halt nicht nur um mich, sondern es geht um die, die nach mir kommen, die vielleicht ärmer dran sind wie ich, nicht finanziell gesehen, sondern weil sie vielleicht auch gar nicht die Mittel haben, die mobilen Mittel oder die Kräfte, so etwas zu stemmen. Also wo kann ich mich einbringen, wo kann ich einfach einen Mehrwert dazu beibringen. Das muss nicht die eigene Oma sein, es können halt einfach alle schutzbedürftigen Menschen sein, die du in deinem Umfeld hast, die du dich einsetzen kannst an der Stelle, ohne zuerst an dich selbst zu denken. Und dann hatte ich ein Gespräch mit einem marokkanischen Muslim und das war echt interessant, weil wir so ein bisschen die Krise, die da draußen gerade herrscht, aus kultureller Sicht betrachtet haben. Weil er mir erzählt hat, dass in seiner Kultur natürlich auch Corona ein Thema ist und auch in seinem Herkunftsland Marokko diese Krankheit ein Thema ist. Und da haben wir uns darüber unterhalten, wie seine Landsleute jetzt eigentlich damit umgehen. Weil ich weiß nicht, wie es in Marokko abläuft. Und sowas interessiert mich und ich habe danach gefragt und er hat gemeint, es ist halt von der Kultur dort anders, dass auch selbst wenn jetzt jemand dort Corona hat, ja, und das sind jetzt nicht viele Fälle, von denen er weiß, aber dort gehen die Menschen den Betroffenen nicht aus dem Weg. Ich weiß, dass die Aussage wahrscheinlich jetzt massiv hinkt und jeder Virologe die Hände über den Kopf zusammenschlägt, aber aus rein moralisch-ethischer Sicht und auch dem, wie ich mich dem Mensch gegenübergeben will, ist Blut dicker als Wasser und die Familie steht nah beieinander. Und ich finde den Gedanken schön, dass diese Menschen zum Beispiel zwar auch nicht auf Tuchfühlung gehen, aber also den Kranken mit Absicht sogar noch besuchen, weil sie sagen, wenn ich mein Familienmitglied oder diesen Freund oder diesen engen Mensch oder diesen, in dem Fall eine andere Definition von Gemeindebruder oder Schwester, nicht besuche und nicht die Zeit mit ihm verbringe und nicht für diese Person da bin, dann hat diese Person nicht nur mit der Krankheit zu kämpfen, sondern auch noch mit einer Depression, die sich daraus ergibt, weil der Mensch für sich gesehen alleine gelassen wird. Und natürlich kann ich die Aussage nicht verallgemeinern. Es gilt natürlich nicht für Menschen, die daheim schutzbedürftige Personen haben. Also wenn ich daheim jemanden habe, der lungenkrank ist, schwer an Asthma leidet, vorbelastet ist durch diverse andere Erkrankungen, dann ist das Spiel natürlich ein komplett anderes. Also dann kann ich nicht so an die Situation rangehen. Vollstes Verständnis, vollste Akzeptanz dafür und sowieso jedem, wie er seine Krise dort bewältigt. Nur allein der Gedanke daran, so mit den Menschen umzugehen, ist für mich viel attraktiver, als mich daheim in ein Schneckenhaus zurückzuziehen und die Welt sich selbst zu überlassen. Also die Frage zu stellen, wo kann ich mich einbringen? Und dieses Einbringen, das findet natürlich viel durch Gespräche statt, vielleicht auch durch Angst nehmen, vielleicht aber auch jemand konkret ein Gebet anbieten oder für jemand beten. Ja, und ich glaube, das ist in der Situation, in der wir jetzt momentan leben, noch am ehesten etwas, wo auf Akzeptanz stößt und wo wir vielleicht auch als lebendige Fische als Chance ergreifen können, um Jesus näher an die Menschen ranzubringen. Sich für schutzbedürftige Menschen einzusetzen, einkaufen zu gehen, dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr so oft das Haus verlassen müssen, aber dann auch nicht in Vereinsamung dahin vegetieren, sondern Gehbesuche organisieren, Gehbesuche durchführen, sei für solche schutzbedürftige Menschen da. Und das ist einfach eine andere Sichtweise auch auf die Krise, als wenn ich an mich selbst denke und daran denke, wie kann ich mich schützen und was muss ich tun, damit ich in 2 Wochen, falls morgen alles dicht gemacht wird, möglichst ohne Einschränkung weiterleben zu können. Dann gibt es eben auch viele Menschen, die darüber trauern. Ich kann nicht mehr in Museen, nicht mehr ins Fitnessstudio. Ah, jetzt wird das Fußballspiel abgesagt. Ich kann auf dieses und jenes Konzert nicht mehr gehen. Ja, meine Güte, dann ist es halt so. Aber wenn es der Sache dient, dass wir das überstehen und bewältigen, dann ist es eine, glaube ich, ziemlich gute Sache. Was nicht zur Debatte steht, ist, dass wir massive wirtschaftliche Schäden hinzunehmen haben, weil all das, was jetzt abgesagt wird, und das sind gute Maßnahmen, wie ich finde, das wird wirtschaftliche Schäden nach sich ziehen. Das merkst du schon, wenn du in die Börsen der Welt reinschaust, wenn du an die Aktienmärkte schaust. Und da werden wir auch garantiert in 2 Jahren noch was davon haben, wenn nicht sogar die Pandemie in 2 Jahren noch aktuell ist. Also ich denke nicht, dass sich das in ein paar Wochen erledigt hat. Ich denke auch nicht, dass das im Sommer sich erledigt hat, wie viele auch der Meinung sind, weil der Virus dann einer Hitze ausgesetzt ist, die er nicht überleben kann. Wenn du zum Beispiel in den Iran blickst, da hat es jetzt schon sommerliche Temperaturen und das Virus floriert gar wunderbar und prächtig. Also auch die Szenarien müssen wir im Kopf behalten und so einfach ist die Welt dann nicht gestrickt und auch gerade dieses Thema nicht. Was mich gedanklich dann irgendwann in der Woche zu den Verschwörungstheoretikern gebracht hat, die dann darüber zum Beispiel lamentieren, dass ja das Covid-19 oder Coronavirus auch eine biologische Waffe diverser Regierung sein kann, muss ich tatsächlich ein bisschen drüber lachen. Dann hätte dieser Virologe seine Arbeit sehr schlecht gemacht, Sätzen 6, weil die Effizienz und Effektivität dann doch extrem jämmerlich ist. Verschwörungstheorie Nummer 2 besagt dann allerdings, dass dieses Virus vielleicht ein Schläfervirus werden könnte, um dann auf irgendeine andere perfide Art und Weise zu mutieren. Ja, denkbar, weiß ich nicht, ich bin kein Virologe. Ich beschäftige mich dann doch lieber im Hier und Jetzt mit der ganzen Thematik. Und so hat mich diese Denkweise eigentlich von dem ersten Belächeln in den ersten Wochen jetzt über die Zeit, und da hat auch meine Frau viel dazu beigetragen, weil die ging an das Thema ein bisschen dann auch ernsthafter ran wie ich, dann doch ein Mindset geformt, wo ich sage, so ganz, also unkritisch ist es nicht und auch nicht zu vernachlässigen, auch in der Art und Weise, wie man damit umgeht. Und ich denke, dass wir die gesamte Härte von dem, was da kommen kann, erst noch spüren werden. Wenn man zum Beispiel mal nach Italien blickt und sich dort die Krisen oder die erklärten, von der WHO erklärten Krisengebiete dann auch anschaut, oder auch wenn man jetzt bei uns ins Robert-Koch-Institut reinschaut, was die für Neuigkeiten veröffentlichen und welche Krisengebiete die eben dort benennen, dann haben wir seit Jahrzehnten vom WHO eine globale Pandemie ausgerufen bekommen, einen globalen Gesundheitsnotstand. Und das kommt nun wirklich nicht alle Tage vor. Ich denke, das ist auch ein Zeichen, wo man sich mit auseinandersetzen muss. Und in Italien ist halt wirklich gerade Notstand. Und die haben ein paar Tage Vorsprung zu uns. Das bedeutet, all das, was die Italiener gerade durchstehen müssen, wird höchstwahrscheinlich auf uns noch zukommen. Das ist alles, hört sich alles ein bisschen auch nach Schwarzmalerei an. Trotzdem habe ich zumindest noch ein frohes Gemüt, weil ich denke, hey, und das ist auch wieder so eine Message, die auf keinen Fall in den falschen Hals geraten darf. Wir als lebendige Christen, wir müssen mit so einer Situation ganz anders umgehen. Das darf uns in dem einen Moment freudig stimmen, was in der Welt momentan passiert, aber nicht in Bezug auf das Menschenleid, sondern in Bezug auf das, was für uns Christen jetzt kommt, nämlich die Wiederkunft Jesu. es gibt so viele Situationen in der Vergangenheit, wo jedes Mal für sich gesehen wieder ein Zeichen mehr, ein Ereignis mehr auf einer ganzen Liste ist, wo einfach die Endzeit immer mehr ein Stück einläuten wird und unter diesem Follower-Leben von Jesus, wo wir sagen, hey, wir sind Follower, wir folgen diesem Sohn Gottes und glauben an seine Wiederkunft, so mehren sich eben auch die Zeichen. Und diese Entwicklung einer Krankheit, eines Virus, einer Pandemie, die sich momentan um den Globus spannt, ist meiner Meinung nach eines der weiteren Zeichen auf einer ganzen Liste, die die Endzeit verstärkt einläutet und uns einen Schritt näher in Richtung unseres Herrn, unseres Gottes bringt. Das ist etwas, das kann einen freudig stimmen. Das Leid, was es darum gibt, das stimmt einen natürlich nicht freudig, aber es ist leider Gottes auch das notwendige Übel, was damit einhergeht, und das darf man einfach nicht ausblenden. Um in den Podcast hier nicht nur meine eigene Meinung reinzubringen, ich mir bewusst bin, dass das tatsächlich im überwiegenden Teil der Fall ist, bringe ich trotzdem noch nach einem guten Austausch mit meiner Mom Markus 13, Vers 20 ein, wo es dann nicht nur sinngemäß, sondern auch zitiert heißt. So, ich habe es mir extra rausgesucht. Insofern klicke ich hier mal kurz rum, damit ich das Zitat auch finde. Markus 13, Vers 20. So, hier haben wir's. Und wenn der Herr diese Zeit nicht verkürzen würde, dann würde kein Mensch gerettet. Aber um seiner Auserwählten willen hat er diese Zeit verkürzt. Und das ist eine klare Ansage, die genau in diesem Kontext steht. Und ich lade dich einfach ein, nimm mal die Heilige Schrift, schlag sie auf und lese in der Offenbarung. Das ist ein schwerer Tobak, aber es gehört dazu und es wird nicht einfacher werden. Das darf man an der ganzen Sache nicht vergessen. Wir begegnen dieser Situation rational und handeln als Menschen, und es ist auch nur menschlich, was momentan in der Welt passiert, aber wir müssen auch im Sinne unseres Herrn agieren und überlegen, wie positionieren wir uns als lebendige Christen jetzt momentan in dieser Situation. Und da bin ich momentan zumindest der Meinung, dass es sich am besten ausdrückt in die Nachricht Jesu verkünden, für andere zu beten, ein Gebet anzubieten, wo es sich eben auch anbietet, und auch für andere da zu sein und nicht an sich selbst zu denken, nur an sich selbst. Das wäre die falsche Aussage. Wie gesagt, das gilt nicht für, also für mich, ja, gilt es nicht dort, wo Schutzbedürftige sind oder Menschen sind eben, die Schutz benötigen, weil sie eine Vorgeschichte haben, eine Vorbelastung haben oder akut jetzt schon an einer Krankheit leiden oder an einem chronischen Leiden. Aber genau dort ist der Punkt, wo wir uns dann einsetzen können, wo wir dann einfach lebendige Fische sein können. Und da müssen wir hin und da müssen wir uns einbringen und auch helfen. Und so kontrovers, wie das alles klingt, so ist es eben, wenn ich Markus 13, Vers 20 lese, eben natürlich eine Bedrängnis, in der wir uns momentan befinden. Aber auch auf der anderen Seite eine, ich sage in Anführungsstrichen, Ehre, weil mir momentan kein anderes Wort einfällt, obwohl ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht das wirklich Passendste ist, diese Entwicklung miterleben zu dürfen. Vielleicht ist Privileg das bessere Wort. Aber es ist auch etwas, was uns im Glauben hoffentlich noch weiter, noch stärker wachsen lässt. In dieser Zeit bewusst mitzuleben und es nicht irgendwo auf einer Nebenspur erleben zu müssen, sondern bewusst im Glauben erleben zu dürfen und damit aber auch zu arbeiten. Und da werden wir nochmal auf einer ganz anderen Ebene gefordert, wo wir aber auch ehrlich gesagt dran wachsen können. So. Das sind meine momentanen Gedanken, meine Impulse, die ich in der Woche bekommen habe, Menschen, mit denen ich darüber sprechen konnte. Und dabei möchte ich es auch jetzt erstmal belassen. Und mit Sicherheit wird es nicht das letzte Mal sein, wo ich das Thema mit auf die Agenda bringe, weil wir meiner Meinung nach eben erst am Anfang stehen. Und ich möchte auch nicht außen vor lassen, dass ich hier nochmal erwähne, ich habe das auf die leichte Schulter genommen, bis vor kurzem. Aber wenn ich die ganze Entwicklung betrachte und je mehr ich mich im Detail damit auseinandersetze, wohlgemerkt immer mit dem Gedanken nicht in Panik zu verfallen, dann wird mir klar, dass es für uns wichtig ist, als Christen mit dem Thema zu arbeiten. damit umzugehen und unsere Position in der ganzen Geschichte zu finden, damit wir aus unserem Aspekt aus einen Mehrwert bringen können. Und das ist für andere da zu sein und die Message von Jesus an die Menschen zu bringen. Gerade in der Zeit der Bedrängnis, in der sie unseren Herrn auf jeden Fall am meisten brauchen. Hey, damit geht der Impuls, diese Episode 52, zu Ende. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Würde mich auch freuen, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist. Hey, und wenn du eine Frage oder eine Anregung oder auch einen Gedanken zu der Episode hast, dann schreib mir doch an sascha.mohr@gmx.de oder über die Social-Media-Kanäle, die du auf jeden Fall in der Beschreibung der Episode verlinkt findest. Oder wenn du auf jesus-erleben-podcast.podigy.io unterwegs bist, dann kannst du auch in die Shownotes reingehen. Da findest du auch nochmal ein paar Informationen zur Kontaktaufnahme. Hey, in diesem Sinne, Gott sei mit dir. Bis zum nächsten Mal. Dein Sascha. Ciao.